Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde.
Sie ist Tierärztin mit Leib und Seele, Tierschützerin mit Herz und sie weiß ganz genau, was unsere Vierbeiner brauchen, um sich sicher und wohl zu fühlen. Dominique Tordi ist heute bei mir im Schwanzwedeln-Podcast zu Gast. Ihr Motto, was zu mir gehört, wird beschützt. Und genau das tut sie, mit Wissen, Empathie und ganz viel Engagement. Ihr Buch, Entspannt zum Tierarzt, zeigt, wie ein Stresspegel beim Praxisbesuch sinkt, für Mensch und für Tier. Außerdem hat sie mit Dog Royals und Cat Royals eine Plattform geschaffen, die Alltagstipps mit einem innovativen Rettungsprogramm verbindet. Wie das funktioniert, was ihr tierischer Alltag sonst noch bereithält und warum Ellie, ihre schwarze Hündin, natürlich immer mit von der Partie ist, das erzählt sie uns jetzt. Hallo, liebe Dominique. Hallo. So viel zur Einleitung. Du bist ja Tierärztin mit Herz, ich habe es eben schon so eingeleitet. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt stehst?
Ich fand das eben total süß, dass du gesagt hast, die genau weiß, was man Tieren Gutes tut oder so ähnlich. Ich bin immer noch auf der Suche. Also
okay, learning by doing.
Ja, genau, richtig. Also im Studium bekommt man natürlich die ganzen medizinischen Grundlagen beigebracht. Da, also auch gerade was das Grundlagenwissen angeht, geht es auch sehr in die Tiefe. Aber die Möglichkeiten, wie man es Hunden und Katzen schöner machen kann, die sind gar nicht so sehr beachtet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deswegen gehe ich diesbezüglich wildern und gucke mir an, was ich aus anderen Berufen lernen kann. Also ob das jetzt eine klassische Masseurausbildung ist, bei der man zum Beispiel darauf achtet, dass man nicht einfach loslässt und wieder anfasst, sondern möglichst immer den Körperkontakt hält, weil das einfach entspannender ist. Oder aus der Kindermedizin, bei der die Eltern mit einbezogen werden, bei der Berührungen teilweise über die Arme und Hände von Mutter und Vater gehen. Ich suche überall, wo ich finden kann, Möglichkeiten, wie ich es den Tieren schöner und angenehmer machen kann. Und das geht wunderbar nebenbei. Also mein eigentlicher Schwerpunkt in der Praxis ist die Chirurgie. Mhm. Das liegt daran, dass ich einfach unheimlich gerne aufräume und Ordnung schaffe. Und in der Chirurgie sieht man einfach auch am schnellsten ein Ergebnis. Also das Gegenteil, würde ich sagen, ist Dermatologie, also die Heilung von Hautkrankheiten. Da muss man immer erst untersuchen, viele Tests machen, anbehandeln und dann lange warten, bis alles wieder gut ist. In der Chirurgie hat man einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Man erzeugt den Soll-Zustand und dann weiß man relativ schnell, woran man ist und ob das, was man gemacht hat, denn auch so die Wirkung hat, die man wollte.
Okay. Das hört sich gut an. Ich glaube, das würde mir auch gefallen. Dann hast du also ganz klassisch Tiermedizin studiert. Wo hast du denn studiert?
Genau. Ich habe mich in der Schule sehr angestrengt, dass ich direkt im Anschluss das Studium machen konnte, also Studium beginnen konnte, weil es einen sehr hohen NC hat. Mhm. Und dann habe ich das auch in der Mindeststudienzeit durchgezogen.
Wow.
Ja, das musste aber auch sein aufgrund meiner familiären Verhältnisse. Also es war einfach nicht das Geld da, um ewig zu studieren. Mhm. Also das war mir auch sehr bewusst. Deswegen habe ich das auch sehr konzentriert und sehr ernst in der Hinsicht durchgezogen. Natürlich nebenbei auch gut Spaß gehabt, aber es war schon wichtig, dass das Ganze flüssig durchläuft. Mhm. Und dann bin ich für die Doktorarbeit nach Stuttgart gegangen, zur Fraunhofer Gesellschaft, aus zwei Gründen. Zum einen wollte ich nicht so eine Lala-Doktorarbeit machen, mit der man schnell fertig ist und dann halt den Titel hat, aber sonst nicht viel erreicht hat. Mhm. Sondern ich wollte wirklich was rausfinden, was die Welt ein Stück weiterbringt. Und zum anderen war das ein Projekt, was gegen Tierversuche ist.
Super.
Auch das lag mir am Herzen, deswegen bin ich dafür bis jenseits des Weißwurst-Äquators gegangen nach Stuttgart, habe gemerkt, dass die Menschen in Köln sehr unterschiedlich sind zu den Schwaben. Also ich glaube, die Kölner sind den Italienern noch ähnlicher als den Schwaben und habe da eben dann die Doktorarbeit gemacht.
Wow. Und jetzt kürzlich hast du ein Buch rausgebracht. Dadurch sind wir auch in Kontakt gekommen. Das ist im Kynos Verlag erschienen. Da schaue ich immer so ein bisschen, was kommen so für tolle neue Tierbücher raus. Und da habe ich auch dein Buch gesehen. Das heißt Entspannt zum Tierarzt. Wie ist es dazu gekommen?
Ganz genau. Ich habe da einfach eine Lücke gesehen, weil wir Tiermediziner, also sowohl die Tierärzte als auch die TFAs, wir bekommen beigebracht, was können wir tun, um es dem Tier angenehmer zu machen. Und es gibt auch einige Bücher für Medical Training oder Kurse auch. Erste-Hilfe-Kurse gibt es. Was aber vollkommen fehlte, war, wie können Tierhalter ihre eigenen Tiere unterstützen? Das Ding ist einfach, egal wie arg wir als Personal uns anstrengen, die wichtigste Person für den emotionalen Support im Raum ist für das Haustier einfach der Halter oder die Halterin. Weil das sind die, mit denen sie jeden Tag zu tun haben. Das sind die, denen sie am meisten vertrauen. Ein Hund oder eine Katze, die lernen mich meistens an diesem Tag kennen. Und egal, wie ruhig und entspannt ich bin, wenn da daneben ein zitternder Tierhalter ist oder ein Frauchen, was sagt, sobald es eine Spritze sieht, dann habe ich keine Chance, mit einem entspannten Tier zu arbeiten. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn die Tierhalter da selber unruhig sind, weil für die ist das ja auch eine völlig neue Situation. Wie oft ist man denn in einer Tierarztpraxis? Im besten Fall halt sehr, sehr selten und im besten Fall ist dann auch nichts. Aber ich weiß selber, wie ich beim Arzt bin. Natürlich macht man sich Sorgen. Man ist unsicher. Man weiß nicht, ob man Tür rechts oder Tür links nehmen muss. Muss wegen jeder Kleinigkeit nachfragen. Gerade bei den Tieren merke ich, dass die Halter immer wieder auch ja Angst verspüren, dass dem Tier was passiert. Also das kann sein, dass irgendeine Diagnose gestellt wird, mit der man vorher nicht gerechnet hat, oder dass das Tier auch einfach Angst hat und dass sie dann das Gefühl haben, sie verraten ihr eigenes Tier, indem sie es in eine Situation reinführen, die für das Tier nicht schön ist. Und dieses Mindset, das müssen wir angehen, und zwar gemeinsam. Und so ist es zu dem Buch gekommen. Da habe ich geguckt, was kann ich denn machen, dass die Tierhalter sich wohlfühlen und dieses Wohlbefinden dann auf ihre Tiere übertragen können.
Richtig klasse, da komme ich doch direkt mal mit dem praktischen Beispiel von mir und meiner Hündin Lola.
Ja.
Also Lola hat eine Tierarztangst entwickelt, weil sie hatte, als sie was kleiner war, ich glaube, war sie gerade anderthalb, hatte sie eine schlimme Mittelohrentzündung. Und es war so schlimm, dass sie tatsächlich halt auch in die Klinik musste und das Ohr musste gespült werden, etc. pp. Natürlich war das für sie kein schönes Erlebnis. Und als ich vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren das letzte Mal bei der Tierärztin war, wo wir danach immer hingegangen sind, auch relativ entspannt hingegangen sind, hat die Tierärztin ihre Ohren untersucht mit einem Otoskop. Lola mag das gar nicht, wenn man sich in ihre Ohren reinmischt seit diesem Erlebnis. Und die Tierärztin war aber so resolut und wollte, glaube ich, auch schnell fertig werden. Und ansonsten war Lola auch ein ganz entspannter Patient. Und dann hat sie relativ derbe ihr in die Ohren geguckt und Lola ist durchgedreht. Und seitdem mag sie nicht mehr zu dieser Tierärztin gehen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe erstmal den Tierarzt gewechselt. Also nicht, weil ich böse auf die Tierärztin war. Das irgendwie war das auch verständlich in der Situation. Ich wollte einfach schnell fertig werden und hatte nicht damit gerechnet, dass Lola so empfindlich reagiert. Also ich bin jetzt erstmal zu einem anderen Tierarzt gegangen. Und aktuell mache ich so, dass ich ganz häufig erstmal ins Wartezimmer gehe beim Spaziergang, um Lola einfach an diese Örtlichkeiten zu gewöhnen. Ist das eine gute Maßnahme?
Das ist eine hervorragende Maßnahme. Und nicht nur für Lola, sondern auch für dich.
Sehr gut.
Weil wenn du da 7, 8 Mal reinläufst und es ist ein schönes Erlebnis, dann wirst du nicht beim 9. Mal zitternd die Räume betreten. Und genauso geht es Lola. Das ist ganz hervorragend. Und da waren schon 2 Sachen dabei, die ich ganz, ganz wichtig finde. Ich habe ja auch diese digitale Krankenakte entwickelt. Darin ist ein Punkt, welche Vorerkrankungen hat das Tier, welche Intimzonen hat das Tier, wo es sich nicht gerne anfassen lässt. Da sind so Klassiker dabei wie Pfoten, wenn die Kralle mal eingerissen war. Das tut nämlich sau weh. Also jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn der Fingernagel einreißt. Oder man da unter der Nagelhaut eine Wunde hat, da kann man wirklich an die Decke gehen. Und wenn ein Tier das mal erlebt hat, mehrfach da versorgt wurde, dann ist es empfindlich an den Pfoten. Ähnlich ist es mit Analdrüsen. Wenn sich da ein Abszess bildet, sind das auch enorme Schmerzen in einer sehr intimen Zone. Weil wenn Hunde draußen sich beschnüffeln, dann ist es wirklich auch eine Machtdemonstration, wenn der eine den anderen am Hintern beriechen darf. Und wenn der Hund das zulässt und dann Schmerzen erfährt, dann ist das ein wirklich nachhaltiges Erlebnis für den. Deswegen gibt es auch immer wieder Hunde, die beißen, wenn man an den Po geht, aus verständlichen Gründen. Und auch die Ohren, die habe ich auch immer in dieser Liste. Ohrenschmerzen sind vergleichbar mit Zahnschmerzen. Das geht durch und durch. Und Hunde, die da ein Problem hatten, sind auch und immer wieder ja, getriggert dadurch, dass ein Mensch an die Ohren geht, dann am besten noch diese Situation auf dem Tisch, sie daran erinnert, dass es halt in der Vergangenheit wehgetan hat. Und deswegen ist es so super wichtig für alle Seiten, dass man das weiß. Ich gehe auch immer mehr hin zu einer, ja, ich sag mal, ganzheitlicheren Tiermedizin, dass man solche Sachen eben abfragt. Weil ich nehme an, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, der Tierärztin zu sagen, Mensch, an den Ohren aber aufpassen. Sonst hätte sie sich da vielleicht die 30 Sekunden Zeit genommen, die alles gerettet und alles geändert hätten. Und umgekehrt ist es natürlich auch in der Tiermedizin, in der klassischen Tiermedizin, nicht üblich, solche Sachen immer abzufragen. Deswegen ist es in der digitalen Krankenakte so wichtig, weil es die Hunde vor Traumata schützt, die Besitzer davor schützt, dass sie den Tierarzt wechseln müssen und auch das Personal schützt. Weil ganz häufig ist es so, dass wirklich Schätzchen, also super liebe Hunde, super liebe Katzen, alles mitmachen, bis dann so ein Trigger ausgelöst wird. Und in dem Moment wird es dann gefährlich, weil dann rechnet keiner mehr damit. Das Tier wird nicht gesichert, weil man nicht weiß, dass es empfindlich ist. Und wenn man sowas weiß, dann ist das viel angenehmer.
Das stimmt. Was ich immer sehr unangenehm beim Tierarzt finde, fällt mir dabei ein, wo ich da gerade drüber nachdenke, ist eigentlich der Tisch auch. Ja. Weil es ist ja häufig auch so ein typischer, ja, so ein Arzttisch, würde ich jetzt mal so bezeichnen, wo die Hunde auch so unglaublich drauf rutschen. Das ist doch keine angenehme Situation. Kann man da nicht mal was dran ändern?
Das mit dem Rutschen, das kann man verhindern durch so Gummiauflagen. Ja. Die meisten haben Gummiauflagen drauf. Die Höhe ist natürlich ganz praktisch. Viele Sachen mache ich selber auch auf dem Boden. Also ich setze mich auch manchmal zu den Tieren auf dem Boden. Aber gerade wenn man empfindliche Körperstellen untersucht, dann ist es leichter wegzuspringen. Ja. wenn man halbwegs auf einer vernünftigen Arbeitshöhe ist. Und auch gerade sowas wie Ohren gucken mache ich gerne auf dem Tisch, weil ich mich dann wunderbar um meinen Patienten herum verbiegen kann. Also wenn der mir den Kopf entgegenkippt, dann kann ich mich, wenn der auf dem Tisch steht, in die Hocke begeben und von unten trotzdem in dieses Ohr gucken, ohne dass ich irgendwie daran ziehen muss. Wenn der Hund auf dem Boden steht und ich versuche ins Ohr zu gucken und der kippt den Kopf zu meiner Seite, dann ist da irgendwann Boden. dann kann ich nicht weiter runter. Also logisch. Für ein paar Sachen ist der Tisch schon wirklich gut. Klar. Was ich da aber zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, dass man da auch die Perspektive vom Hund, ich nehme jetzt mal den Hund, weil bei Katzen, die sitzen ja eher in einer Box, die Perspektive vom Hund einnehmen kann, ein Stück weit. Kleine Hunde haben tatsächlich seltener Probleme damit, weil die es einfach gewohnt sind, mal auf den Arm genommen zu werden, mal irgendwo hochgesetzt zu werden, auf Augenhöhe sich mit Menschen zu befinden. Auch das ist ja für große Hunde gar nicht normal. Die sind ja normalerweise so auf Knie-Oberschenkelhöhe und alles andere ist für die einfach neu. Und was Neues ist zum Beispiel gruselig und wenn es dann auch noch wehtut, dann wollen die das nicht mehr. Aber ich habe halt auch viele Tierhalter, die dann von ihrem Hund verlangen, dass der auf den Tisch springt. Und das finde ich ganz interessant, weil das machen die natürlich nicht einfach so, sondern das sind meistens trainierte Hunde, die irgendwie im Sport laufen und auf Geräte springen etc. oder einfach nur im Park auf einen Baumstumpf oder irgendwelche Mülltonnenumfassungen oder sowas. Aber von unten sieht der Tisch anders aus als von oben. Von unten hat man nur eine Säule und ein Dach. Ja. Von oben sieht es wie eine vernünftige Plattform aus, auf der man sicher stehen kann. Von unten sieht es einfach recht wackelig aus. Und wenn ein Hund dann mehrfach dazu aufgefordert wird und nicht springt, dann erzeugt das unheimlichen Stress. Deswegen in so einem Fall dann tatsächlich besser hochheben. Da kennen wir auch alle Tricks, also sowohl die TFAs als auch wir Tierärzte. Können da helfen und können sagen, so und so kann man anpacken, dass es angenehm für den Hund ist. Wenn der hochspringt, super, aber ich würde nicht darauf bestehen, dass er auf diese Oberfläche springt, die er gar nicht sehen kann.
Kann ich verstehen. Toll, was du dir da auf jeden Fall für tiefgreifende Gedanken über das Thema machst, aber du hast ja auch die besten Erfahrungen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in dein Buch. Wie ist das aufgebaut? Was kann man da sonst noch lernen, außer das, was du uns jetzt gerade schon alles beigebracht hast?
Es führt ein Stück weit durch den Tierarztbesuch. Mhm. Also von dem ersten Training, was natürlich bei jungen, unbeeinflussten Hunden leichter ist als bei Hunden, die sowieso schon eine Tierarztangst entwickelt haben. Mhm. Über die Zeit im Wartezimmer, auch da so ein bisschen ein Wartezimmerknigge, dass man anderen Tieren nicht mehr Angst macht als nötig. Also da habe ich auch schon wilde Geschichten erlebt, also dass zum Beispiel Hundehalter den Hund absichtlich an eine Katzenbox geführt haben und gesagt haben, guck mal, ein Kätzchen. Und dann habe ich die gebeten, doch die Katze erstmal in Ruhe zu lassen und wurde empört angeguckt mit der Begründung, aber der hat sonst nie Gelegenheit, Katzen zu gucken.
Oh Mann!
Aber für die Katze ist es natürlich nicht so schön, wenn die halt um sich herum, oben, unten, rechts, links und hinten eine Wand hat und vorne in der einzigen Öffnung ein Hund seine neugierige Schnauze hinstreckt. Es ist tatsächlich so, dass solche Katzen dann einfach mal 1 Grad höhere Temperatur haben, weil die einfach so gestresst sind. Und das ist natürlich nicht schön. Wir versuchen es ja allen nett zu machen. Und auch der eigene Hund wird ja dadurch geschützt, dass man sich im Wartezimmer gut benimmt. Das ist ja keine Heiratsvermittlung dort, sondern viele kommen da mit einem kranken Tier hin. Und wenn man nicht vorher abgeklärt hat, dass der andere Hund gesund ist, dann würde ich meinen Hund da erstmal nicht an fremden Hunden schnuppern lassen.
Vollkommen richtig, ja.
Und es gibt auch Krankheiten, die von Katzen auf Hunde übertragen werden können. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, dann geht's halt weiter in den Raum. Wenn man vielleicht da erstmal noch alleine ist, das kann ja manchmal passieren. Die Unterstützung beim Tierarzt während der Untersuchung, auch ein Stück weit mit Selbstreflexion, dass man auch schaut, bin ich denn jetzt die geeignete Stütze für meinen Hund? Also wenn ich zum Beispiel kein Blut sehen kann und dann ohnmächtig werde, ist es vielleicht ganz geschickt, wenn ich 1 Meter Abstand nehme oder auf die andere Seite des Hundes oder der Katze gehe, sodass ich das Ganze nicht sehe. Mhm. Und ja, dann über die Behandlung zu Hause, die Weiterbehandlung zu Hause, die ist nämlich mindestens genauso wichtig. Also in der Tiermedizin kann ich als Tierärztin nichts erreichen, wenn die Besitzer nicht mitmachen. Ja, bis hin zur Belohnung. Am Ende, wie beim Kinderarzt, gibt es die Gummibärchentüte. In dem Fall müssen es halt die geeigneten Leckerchen sein, die zu den Vorlieben passen, aber auch zu möglichen Allergien. Also wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, in jeder Praxis alle Leckerchen parat zu haben, die von den Tieren vertragen werden. Und deswegen ist es meistens sicherer, wenn ich als Tierhalter das einfach mitnehme.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn so der häufigste Fehler, den Hundebesitzer, bleiben wir jetzt mal bei den Hunden, machen, wenn sie in eine Tierarztpraxis gehen? Was würdest du sagen?
Ich überlege gerade, was so das Häufigste ist. Ich würde sagen, was mir sehr, sehr oft auffällt, ist, dass sie reinkommen und erstmal den Hund auf den Tisch stellen. Und ich sage dann immer, das ist wie beim Zahnarzt. Da mache ich ja auch nicht direkt den Mund auf oder beim Gynäkologen. Dann hocke ich mich auch nicht gleich auf den Stuhl. Ne? Erstmal unterhält man sich, lernt sich ein bisschen kennen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn so ein Hund noch auf dem Boden ist, hat der die Chance, Kontakt zu mir aufzunehmen. So rum. Weil wenn ich als erstes komme und den bedränge, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn der vorher einmal gucken durfte. Und dann finde ich es auch immer ganz schön, wenn ich mich ganz normal mit den Besitzern unterhalte und der Hund dann so nebenbei an mir riechen kann. Mhm. Also, dass das gar nicht ein großer Aufstand ist, bei dem ich mich hinhocke und in hohen Tönen zu ihm flöte und ja, den Puls hochtreibe, sondern dass der wirklich ein bisschen in der Ecke schnüffeln kann, ein bisschen an meinen Schuhen schnüffeln kann, ein bisschen an meiner Hand schnüffeln kann, dass er die Chance hat, mich erstmal wahrzunehmen. Und dafür ist es auch wichtig, dass die Besitzer sich nicht selber permanent mit dem Hund beschäftigen. Das ist auch was, wozu man neigt, weil man ist ja dann als Team da und dann möchte man auch mit dem Teamkollegen interagieren. Aber ganz häufig ist es halt auch so, dass die Besitzer dann die ganze Zeit mit dem Hund knuddeln, sodass der Hund leider nicht die Chance hat, Kontakt zu mir aufzunehmen oder den Raum mal zu untersuchen. Und da ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn man den Hund mal nicht beachtet, sondern den einfach so sein Ding machen lässt. Die Tür ist zu, der kann ja nicht weglaufen, aber dann kann der sich erstmal für sich akklimatisieren.
Ja, Super, sehr gut. Guter Tipp auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, dass das einige falsch machen, weil man versucht ja dann, dem Hund zur Seite zu stehen.
Ganz genau, ne? Richtig. Der Impuls, der ist vollkommen verständlich. Ja. Aber ich sehe ja die Auswirkungen, wenn die Hunde so auf den Besitzer fixiert werden, auch immer angesprochen werden, gestreichelt werden. Die Besitzer wissen auch manchmal einfach nicht, wohin mit ihren Händen. Und dann sind die auf dem eigenen Haustier immer ganz, ganz gut aufgehoben, denkt man. Aber das ist ja leider nicht so. Und wenn die einfach sich hinsetzen, sich mal in Ruhe mit mir unterhalten, wenn das wie so eine Plauderrunde im Café ist, dann habe ich die Chance, dass ich für den Hund nicht die Tierärztin bin, sondern einfach ein Sozialpartner für Herrchen und Fräuchen. Und dann kann man ja mal gucken, ob der nett ist.
Dominik, da habe ich jetzt aber eine Idee. Dann kannst du ja Herrchen und Frauchen in Zukunft einfach erstmal direkt einen Kaffee anbieten.
Also in der Praxis, in der ich jetzt tätig bin, ist auch eine Kaffeemaschine genau zu dem Zweck. Cool. Ich selber kann leider nicht mittrinken, weil ich einfach überhaupt keinen Koffein vertrage. Ich werde dann wie dieses verrückte Tier aus Ab durch die Hecke.
Okay, das würde ich ja gerne mal sehen, aber nein, Entschuldigung. Ja, aber das, was ich verstehe, ist halt, dass man halt einfach so eine entspannte Situation damit schaffen möchte. Ne? Genau. Wo gibt es denn das Buch und wie viel kostet es?
Das Buch gibt es im Internet, in Tierärzten, bei Tierarzt24. Ja, einfach mal googeln.
Wie viel kostet es neu?
Knapp 20 Euro.
Ich stelle das auf jeden Fall alles hier in die Folgennotizen rein. Also wer sich für das Buch interessiert, darf da gerne mal reinschauen und sich das Buch natürlich da auch bestellen, wenn er möchte.
Gerne, gerne.
Du sprichst von dem Hund-Mensch-Team als Schneeflocke. Mhm. Was bitteschön meinst du damit?
Naja, keine Schneeflocke ist wie die andere. Ah. Egal wie viele Schneeflocken es auf der Welt gibt, keine wird genauso sein wie die andere. Mhm. Und genauso ist es mit Hund-Mensch-Teams. Auch da ist kein Team wie das andere. Natürlich gibt es Parallelen und meistens ist es auch so, dass man bei Freunden entdeckt, dass die viele Sachen ähnlich machen wie man selber. Trotzdem ist es unterschiedlich. Man hat unterschiedliche Vorerfahrungen, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Ängste und all das möchte beachtet werden. Mhm. Und die Krankheit, die ich behandle, das ist nur die Spitze von der Pyramide. Das ist das, was jetzt entstanden ist. Die anderen Sachen, die davor waren, die gehören einfach auch dazu, sowohl zum Menschen als auch zum Tier. Mhm. Also vielleicht ist dem einen oder anderen das total klar, dass wenn ein Hund zum Beispiel eine Ohrenentzündung hatte, dass der dann die Ohren nicht mehr angefasst haben möchte. Aber auch bei Menschen spielt das teilweise eine riesige Rolle. Wenn ich zum Beispiel Tierhalter da habe, die letzte Katze an einem Tumor verloren haben, dann kann ich verstehen, dass die Luft anhalten, wenn ich den Bauch abtaste. Und wenn es nur zu einer Impfung ist und alles in Ordnung ist und alles fein ist, man hat einfach Vorerfahrungen. Und es ist gut, wenn man darüber kommuniziert, weil dann einfach ein Verständnis entsteht und auch wieder Entspannung geschaffen wird.
In dem Zusammenhang hast du ja eben auch schon die digitale Tierkrankenakte erwähnt. Hast du die wirklich erfunden und was muss man tun, um die zu bekommen oder zu benutzen?
Ja, ich habe sie in dieser Form entwickelt. Also die erste Idee war, oder es ist naheliegend, erstmal eine Krankenakte anzulegen. Weil in dem Moment, in dem ich zu einem fremden Tierarzt komme, also nicht zu meinem Hausarzt, muss ich einfach ein gewisses Wissen übertragen. Und bei welchen Gelegenheiten bekomme ich einen neuen Arzt? Das ist im Notfall, im Nachtdienst, im Urlaub, nach einem Umzug. Das sind keine Gelegenheiten, bei denen man mächtig entspannt ist und mächtig viel Zeit hat. Und wenn ich dann sowieso in Sorge bin, weil mein Hund gerade irgendwo runtergefallen ist oder humpelt oder so, dann möchte ich dem Tierarzt nicht eine Viertelstunde meine Lebensgeschichte erzählen. Und im Notdienst haben auch die Tierärzte oft sehr wenig Zeit. Also die Notdienste sind überlastet. Das ist tatsächlich ein Problem in unserer Branche. Deswegen ist es gut, wenn man da vorbereitet ist. Mhm. Jetzt ist es schwierig, wenn man mit einem Papierstapel das Ganze macht. Vor allem deswegen, weil man den Papierstapel einfach nicht dabei hat. Also wenn ich mit Elli draußen bin, dann habe ich einen Schlüssel und mein Handy dabei. Selbst das Portemonnaie fehlt meistens. Das heißt, es war klar, der Hund muss die Krankenakte irgendwie bei sich haben. Also am besten an einem Halsbandanhänger. Wenn ich das Ganze aber auf einen Halsbandanhänger speichere, wie soll ich es dann ändern? Also ist dann der nächste Schritt gewesen, das Ganze online zu speichern und mit einem Halsbandanhänger zu verbinden. Der Halsbandanhänger ist leicht und klein genug, dass auch ein Chihuahua nicht vorne überkippt, wenn er es trägt. Okay. Und der ist trotzdem so offensichtlich, dass es auch bei einem Bernardiner nicht im Fell untergeht. Und es muss von jedem gescannt werden. Auch das war mir wichtig, weil es gibt unterschiedliche Praxismanagementsysteme. Und wenn dann zufällig der falsche Anbieter in der Praxis genutzt wird und das System funktioniert nicht, das würde die Idee dieser Notfallakte kaputt machen. Also haben wir jetzt eine Krankenakte, die online gespeichert ist, über den Halsbandanhänger zugänglich ist.
Cool.
Die man online verändern kann, wenn sich Änderungen ergeben. Und was mir auch noch wichtig war, ist, dass das Ganze nicht als offenes Feld steht. So nach dem Motto, naja, schreib mal rein, was du meinst. Sondern das Ganze wird durch einen Fragebogen ausgefüllt. So geht nichts verloren. Wir kriegen keine Probleme mit Fachausdrücken, weil das meiste Multiple Choice ist. Und dann kann ich beim Anlegen das einfach anklicken und ja, dann ist es erstmal gespeichert. Das funktioniert auch sehr einfach mit jedem Handy über einen QR-Code letzten Endes und einen NFC-Chip, aber das ist alternativ. Also es funktioniert sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen.
Super Sache. Wo findet man Informationen dazu?
Auf der Internetseite natürlich, www.pet-royals.de.
Genau.
Auch über meinen Instagram-Account. Da mache ich solche Aufklärungsvideos die ganze Zeit und for free, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir für die Tiere gemeinsam das Beste erreichen. Und da ist Aufklärung natürlich so der erste Schritt. Mhm. Und Inspiration, weil auf manche Sachen kommt man ja gar nicht selber.
Das stimmt.
Und dann kriegt man es einmal gesagt und denkt, oh Mensch, coole Idee, passt genau zu mir und meinem Hund. Mhm. Wenn wir davon ein paar Sachen finden, machen wir die Welt schon besser.
Wie viel kostet Pet Royals, wenn man sich das so einrichten würde?
Also das Notfallkit inklusive Halsbandanhänger und einer Box für die Hausapotheke kostet einmalig 39,50. Ein Abo-Modell ist nicht daran geknüpft. Das war super. Mir auch wichtig.
Da gibt es auch so viele mittlerweile. Genau. Ich bin so froh, wenn ich irgendwo mal kein Abo habe.
Richtig.
Also hast du richtig gemacht. Sehr gut. Wie ist das Feedback darauf? Ich finde die Idee ja super. Ich war ganz begeistert, als ich das auf deiner Homepage gelesen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das durch die Decke geht, oder?
Also es funktioniert ganz hervorragend. Mhm. Die Käufer geben mir ein super Feedback.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass mir die Leute das aus den Händen reißen. Und ich vermute, das liegt daran, dass man einfach nicht über den Fall der Fälle nachdenken möchte.
Mhm.
Also eine Versicherung abzuschließen oder eben so eine Krankenakte anzulegen, da hat man immer im Hinterkopf, was wäre wenn? Was ist, wenn mein Hund sich verletzt, wenn er sich schwer verletzt, wenn ich in den Notdienst muss? Was ist, wenn im Urlaub etwas passiert? Und ich glaube, deswegen verdrängen viele das und sagen, ach, damit beschäftige ich mich später. Was schade ist, weil es ist einfach einzurichten, die Kosten sind überschaubar und der Nutzen ist halt gigantisch. Und gerade im Urlaub kommt noch die Sprachbarriere dazu. Das heißt, ich kann einem fremden Tierarzt in Frankreich vielleicht irgendwie mit Händen und Füßen vermitteln, dass mein Hund seit 3 Stunden kotzt.
Mhm.
Aber eben solche Geschichten wie, der möchte nicht an den Ohren angefasst werden oder bekommt Angst, wenn man Fieber misst, das kann ich auf Französisch jetzt nicht sagen.
Ich auch nicht.
Und die Krankenakte ist so angelegt, dass man durch einen Klick auf die entsprechende Fahne auch die Sprache wechseln kann. Das heißt, im Ausland kriegt der ausländische Tierarzt seine Informationen Super. Auf einer anderen Sprache, wenn er möchte.
Super, hervorragend. Und ich kann mir vorstellen, dass da ja auch die ganzen Impfungen dann eingepflegt sind in so eine Krankenakte. Das hilft dann ja auch.
Das müsste man selber machen, weil ich einfach auch niemanden unter Druck setzen wollte.
Mhm.
Ich selber finde Impfungen sehr wichtig, aber es gibt ja nun auch Menschen, die aus Gründen Angst davor haben oder das nicht möchten. Es steht schon drin, wann der Hund geimpft wurde, wann die Katze geimpft wurde, gegen welche Krankheiten. Aber es ist nicht der Reminder, der einem sagt, so, du musst jetzt wieder.
Nee, okay, alles klar, verstehe ich. Wenn man über dich im Internet nachschaut, wer du so bist, dann sieht man eine endlos lange Liste an Fortbildungen und Weiterbildungen, die du schon bereits gemacht hast. Ich war mega beeindruckt und dafür, dass du noch so ein junger Mensch bist, bin ich umso mehr beeindruckt. Das ist nicht normal, oder? Dass man in deinem Beruf, also so als Tierärztin, so viel Fortbildung macht. Oder ist das was, was ihr alle macht?
Also wir müssen ja Fortbildungen machen. Das ist vorgeschrieben, sonst verlieren wir tatsächlich unsere Zulassung.
Okay.
Ein gewisses Mindestmaß hat jeder.
Mhm.
Bei mir hat es noch eine besondere Geschichte. Ich bin aus dem Studium gekommen, da ist natürlich alles sehr theoretisch. Und dann bin ich in die Klinik gegangen. Das heißt, wenig Zeit, sehr außergewöhnliche und unterschiedliche Fälle. und oft sehr ungeduldige Kollegen. Und ich fühlte mich sehr, sehr schlecht. Dann habe ich angefangen, wie besessen, Fortbildungen zu besuchen, weil nach jeder Fortbildung hatte ich irgendwas, von dem ich gedacht habe, haha, das weiß ich jetzt und das wissen die anderen vielleicht nicht, und fühlte mich ein bisschen besser.
Okay.
Weil am Anfang hat man das Gefühl, Mensch, alle sind hier schon so eingelebt und alle sind besser als ich und alle können das besser als ich. Und mich haben diese Fortbildungen getröstet am Anfang. Mhm. Und inzwischen besuche ich sie einfach total gerne, weil es auch immer ein bisschen wie ein Klassentreffen ist. Also die Welt der Tiermedizin ist nicht so groß und man begegnet einfach bestimmten Menschen immer und immer wieder, und ich feiere das sehr, wenn ich die wiedersehe. Also auch auf Kongressen mag ich es, selber mal zu organisieren, dass so alle Menschen, die ich mag, an einen Tisch kommen. Dann wird eine riesen Tafel reserviert in irgendeinem Restaurant. Und dann können wir da alle zusammen essen.
Cool.
Und dann lernen die sich auch untereinander kennen.
Ja.
Und meiner Erfahrung nach hat Austausch noch nie geschadet.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, das hast du vollkommen richtig gesagt. Sehr schön. Ein weiteres Zitat von dir ist ja, was uns gehört, wird beschützt.
Ja.
Was meinst du damit?
Das habe ich tatsächlich gemerkt, allein an meinen Hunden schon, an meiner Familie. Wenn ich etwas als zu mir zugehörig erlebe, dann tue ich alles dafür, dass es dem gut geht. Und meine Patienten gehören für eine ganz kurze Zeit zu mir.
Mhm.
Und dann versuche ich da auch das Beste rauszuholen, was ich für die tun kann. Und ich sage mir auch immer, die Patientenbesitzer, die zu mir in die Praxis kommen, die wollen ja erstmal etwas Gutes für ihr Haustier. Und wenn wir da an irgendeiner Stelle vielleicht mal nicht einer Meinung sind oder so, dann liegt es daran, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte setzen oder dass einfach bestimmtes Wissen angenommenes Wissen sich nicht deckt. Also wenn die zum Beispiel reinkommen und sagen, bleiben Sie mir mit dem Zeckenschutz fern, dann klingt das in meinen Ohren erstmal ein bisschen dumm, weil ich einfach weiß und gelernt habe, wie schrecklich die ganzen zeckenübertragenen Krankheiten sind. Dann weiß ich, welche Tiere ich schon damit behandelt habe, wie elend diese Krankheiten waren. Und dass man es halt nicht immer geschafft hat, das Tier wieder ganz gesund zu machen. Das ist das, was ich im Kopf habe. Die haben im Kopf, dass die einfach sich Mühe gegeben haben, mal gegoogelt haben, sich schlau gemacht haben und da aus verschiedenen Quellen erfahren haben, dass die Zeckenmittel irgendwelche schrecklichen Nebenwirkungen haben sollen. Und ich kann das verstehen, wenn ich lese, dass irgendetwas meinem Tier schadet, dann will ich dem das nicht geben.
Hm.
Und ich glaube, da muss man dann einfach miteinander reden und gucken, wo sind die Schwerpunkte. Da fehlt einfach manchmal das Wissen, auch zum Beispiel über Krankheiten, gegen die wir regelmäßig impfen, Tollwut zum Beispiel.
Mhm.
Also wenn ich anfange, Tollwut bei Wikipedia durchzulesen, dann kriege ich weiche Knie. Das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme, schreckliche Krankheit. Und wir haben sie aus Deutschland verbannt, weil wir so eine gut geschlossene Impfdecke haben. Das bedeutet nicht, dass die Tollwut gar nicht vorkommt, sondern dass das nur ein winziger Anteil an Fällen pro Jahr ist. Aber deswegen sehe ich solche Kontroversen, wenn wir einfach mal nicht einer Meinung sind, nicht als Rebellion oder als Dummheit oder als Schwierigkeit der Tierhalter, sondern ich verstehe, dass ihre Informationen andere sind als meine.
Mhm. Und schützen wollen sie ihre Hunde dann damit ja auch im Grunde genommen.
Richtig, ne? Am Ende stehen wir auf einer Seite.
Ja,
genau. Richtig, genau. Und dann müssen wir uns nur einig werden, welchen Weg wir gehen, um eben das Tier bestmöglich zu schützen und es möglichst lange gesund leben zu lassen.
Sehr gut. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer besonders schönen oder besonders herzerwärmenden Geschichte, die sie so erlebt haben. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, so, das ist mir für ewig, ewig in Erinnerung geblieben, keine Ahnung.
Ja, da gibt es schon was. Ich hoffe, dass auch die zartbeseiteten Zuhörer damit gut klarkommen. Aber das war so einer der krassesten Momente in meinem Leben. Es war tatsächlich eine Impfung. Und der Hund, das war so ein wuscheliger, kleiner, gelber Hund, der kam reingesprungen und war happy und hat uns begrüßt. Und das war einer der schönsten Momente in meiner tierärztlichen Laufbahn. Weil 6 Monate vorher war genau dieser Hund von einem Auto erfasst worden und hatte einen Zwerchfelsriss. Also
wow.
Quasi der Muskel, der den Brustraum vom Bauchraum trennt, der war durchgerissen, was richtig schlimm ist, weil dadurch die Bauchorgane die Lunge zusammendrücken können. Das heißt, der musste notoperiert werden. Das war eine Operation, die ich im Notdienst durchgeführt habe, mit einer Helferin zusammen.
Mhm.
Und zum einen ist es eine schwierige Operation, sowieso schon, ne, aufgrund der Verhältnisse, die dann eben durch den Autounfall schon entstanden waren. Und zum anderen hat dieser Hund in der Narkose, weil natürlich auch die Druckverhältnisse sich änderten, hat er kurzzeitig einen Herzstillstand gehabt. Und da ich ja nun gerade am Operieren war, habe ich tatsächlich eine Herzmassage gemacht am Herzen, also nicht Druck auf den Brustkorb, sondern ich habe tatsächlich das Herz in der Hand gehabt, bis es wieder schlug.
Wow.
Und wir haben das halt relativ schnell wieder hinbekommen. Aber einfach, dass dieser Hund 6 Monate später nichts mehr davon wusste, das war einfach der wundervollste Moment davon.
Prima. Und mit der Impfung hat es auch gut geklappt.
Genau, das war dann Routine. Genau.
Ach, wie schön. Ach, das ist ja auch wirklich ein schönes Erlebnis. Toll. Mhm. Oh. Das stelle ich mir auch verrückt vor, wenn man das Herz so in der Hand hält.
Ja, fühlt sich aber auch irre an. Vor allem, wenn es wieder anfängt zu schlagen. Das ist das größte Gefühl, weil dann ist ja wieder Hoffnung da. Vorher macht man sich ja Sorgen.
Ja. Klasse, toller Beruf. Also ich kann verstehen, dass du das gerne machst, auf jeden Fall. Das stelle ich mal am Ende, die Frage. Ich komme so ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte mit Hunden. Wie sieht so deine Hundelebensgeschichte aus? Also seit wann schlägt dein Herz besonders für Hunde? Wann bist du das erste Mal Elli begegnet? Gab es vorher schon einen Hund in deinem Leben? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ich beantworte es ganz ehrlich. Also die Tierliebe war immer schon da.
Mhm.
Also ich weiß, dass ich die ersten 10 Pfennig, die ich hatte, schon in eine Spardose geschmissen habe und ein Pferd davon kaufen wollte. Ich habe bis heute kein Pferd, aber also hatte auch nie eins. Für mich waren Tiere immer zentral. Tierärztin war der erste Berufswunsch, den ich hatte. Und zwischendurch war ich mal kurz am Überlegen, ob es Psychologie werden soll. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich immer die Tiermedizin gewesen mit voller Leidenschaft. Einen Hund habe ich mir immer gewünscht, aber der Anfang meiner Hundeerfahrung war tatsächlich ein Familienhund, den ich sehr lieb hatte, der aber von einem Familienmitglied, mit dem ich auch keinen Kontakt mehr habe, arg gequält wurde. Und das sitzt mir bis heute im Nacken. Und danach durfte ich keinen Hund halten, weil unsere Verhältnisse das einfach nicht hergegeben haben, inklusive Wohnsituation. Und dann habe ich angefangen, im Tierheim Hunde auszuführen. Durfte immer noch keinen eigenen zu mir nehmen. Und da ich halt noch nicht selbstständig war, sondern eben noch auf die Hilfe meiner Mutter angewiesen war, habe ich halt auch keinen adoptiert. Bis mir im Studium ein Notfall wirklich vor die Füße fiel. Der sollte eingeschläfert werden. Ich habe mich praktisch dazwischen gestellt. Und dann hatte ich diesen Hund. Der kam mit der Vorgeschichte, der ist bissig gegen Menschen und Tiere und zu nervös, um ihn in der Wohnung zu halten. Ersteres fand ich stimmte gar nicht.
Mhm.
Also der war mit anderen Hunden ein bisschen hysterisch, aber auf keinen Fall generell bissig. Und die Nervosität, die hat man eigentlich mit sehr viel Ruhe schön ausgleichen können. Also das hat ein Jahr ungefähr gedauert. Dann war das ein ganz normaler, sehr, sehr angenehmer Hund. Manche haben sogar gesagt, war ein Therapiehund. Die hatten vorher Angst vor Hunden, haben sich dann selber einen Hund angeschafft hinterher. Also die ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig geworden. Und dann hatte ich ein Jahr Pause ungefähr, weil ich einfach nicht so von einem auf den anderen wechseln kann. Da ist ja jeder anders. Und dann habe ich Elli zu mir genommen. Da war ich in 6 Tierheimen, weil ich finde, einen Hund zu suchen ist so ein bisschen wie eine Partnersuche. Man kann nicht in die Disco gehen und sagen, ich suche mir jetzt den Nettesten aus. Und genauso wenig kann ich zum Züchter gehen und sagen, ich suche mir jetzt den Nettesten von denen aus. Ist einfach nicht mein Ding. Sondern ich gehe dann wirklich suchen. Und im 6. Tierheim habe ich dann halt Elli gefunden. Die war mir eigentlich ein kleines bisschen zu klein. Aber inzwischen sage ich mir, das ist die perfekte Größe, die sie hat. Sie hat so ungefähr 20 Kilo, ist schlank, für diese 20 Kilo eher groß, also hochbeinig und war immer sehr, sehr friedlich. Also Menschen, Tiere, die hat nie was gejagt, die hat nie irgendetwas gebissen. Also selbst wenn die in jungen Jahren, jetzt ist sie ja schon alt, selbst wenn die in jungen Jahren einen Ball verfolgt hat, hat sie ihn mit der Pfote gestoppt und dann vorsichtig in die Schnauze genommen. Also wirklich ein Hund, der Beißen nicht als Option ansieht.
Wie schön. Mhm. Und wie ist Ellie nach Düsseldorf gekommen? Du hast mir ja vorhin schon verraten im Vorgespräch, dass sie aus Ungarn kommt
eigentlich. Dramatische Geschichte. Sie ist ins Tierheim Düsseldorf gekommen. Mhm. 2 Tage später hat man gesagt, oh, der Hund ist aber komisch. Mhm. Hat die zur Tierärztin gebracht und stellte fest, die ist in Geburt. Also die war hochtragend, als sie abgegeben wurde. Dann hat sie 2 Welpen bekommen. Und die Welpen waren natürlich schnell vermittelt. Mhm. Einer an einen Tierheim-Mitarbeiter. Und sie ist halt geblieben. Und dann habe ich sie gefunden. Ein Bündel aus Angst. Und inzwischen ist sie eine Prinzessin.
Hast du Kontakt zu ihren Welpen?
Ein bisschen hatte ich. Also aus Datenschutzgründen durfte das halt nicht wirklich weitergegeben werden. Aber Fotos habe ich bekommen.
Ach, wie schön.
Lustigerweise sehen die ganz anders aus als sie. Ja. Der eine ist so sandfarben und der andere, der ist auch schwarz, aber ein bisschen, ich würde mal sagen, klobiger, mit ein bisschen weiß am Schwanz.
Witzig. Naja, wer weiß, was sich da sonst noch so mit reingemischt hat. Weiter geht's mit meiner Schnellfragerunde. Dein Top-Tipp für Hundehalter.
Mein Top-Tipp für Hundehalter?
Ja.
Man sollte seinen Hund gut beobachten und dabei nicht hysterisch werden. Also entspanntes Beobachten führt meistens dazu, dass einem Veränderungen gut auffallen und dass man diese dann auch beschreiben kann, wenn man Hilfe sucht. Wenn man so ein flatteriger Helikopter ist, dann sieht man Gespenster. Und wenn man einfach zu optimistisch ist, dann kann man etwas übersehen. Also wirklich einfach immer so im Kopf so ein bisschen durchgehen. Ach, was ist denn normal? Was ist anders? Das vielleicht auch mal in Worte fassen. Das muss nicht immer was sein, aber dadurch lernt man seinen Hund gut kennen und kann jede Veränderung positiv wie negativ feiern oder eben sich Hilfe suchen.
Mhm. Finde ich gut. Ich musste auch schon eben irgendwann mal dran denken, dass mir meine Hundetrainerin mal gesagt hat, du musst der Buddha für deinen Hund sein.
Oh, das ist schön.
Weil meine Hündin ist nämlich auch eher sehr aufgekratzt, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss ich dann immer so versuchen, der ruhige Gegenpol zu sein.
Genau.
Das fällt mir nicht immer leicht.
Man neigt ja auch dazu zu spiegeln. Ne? Also ja, wenn man sich mag, also auch als Mensch, spiegelt man ja. Und bei Hunden ist es genauso. Wenn die sich dann richtig freuen, also es ist so richtig dieses Labrador-typische, dann gehen einfach viele Menschen da mit und pushen das Ganze noch höher. Und das müsste man dosiert einsetzen, sagen wir so. Das kann man ja machen, aber halt nicht rund um die Uhr und nicht immer, wenn der Hund damit ankommt, ja?
Ja.
Ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung mit dem Buddha.
Ich gebe mir Mühe. Wie macht ihr das? Spaziergang mit oder ohne Leine?
Also ich bin überhaupt kein Fan von Leine. Es ist halt manchmal oder an vielen Stellen vorgeschrieben. Aber ich finde es super wichtig, dass ein Hund auch ohne Leine in Anführungsstrichen funktioniert. Da rede ich von kommen und Sitz, also einfach die Sachen, die notfallrelevant sind. Mhm. Ne, Sitz, wenn irgendwas zwischen uns ist, oder komm, bevor der vor ein Auto läuft. Und diese Sachen habe ich auch mit beiden Hunden unfassbar oft geübt. Also es gab immer einen Notfallpfiff, der auch wirklich so trainiert wurde, dass der Hund auf der Hacke umgedreht hat und zu mir gerannt ist. Bei dem Schäferhund, der ersten Hündin, da war das sehr einfach, weil die ja sowieso sich Mühe geben. Da habe ich Spiel als Anreiz gesetzt. Bei Ellie, die eher so eine gemütliche Natur ist, da war es richtig schwer. Da habe ich alles kombiniert, was ging. Da habe ich Leckerchen geworfen, bin weggerannt. Also da habe ich lange gesucht, bis ich den Trigger hatte, der sie so richtig heiß gemacht hat. Aber so ein Notfallpfiff finde ich halt super wichtig. Und der muss einfach auch ohne Leine funktionieren.
Mhm.
Weil ich möchte nicht allein im Wald stehen und zugucken, wie mein Hund vor den Zug läuft. Nur weil ich mich auf die Leine verlasse und die vielleicht mal versagt hat und gerissen ist, kaputt gegangen ist, mir aus der Hand gerutscht ist, was auch immer.
Mhm. Ja, super Einstellung, finde ich gut. Darf Ellie ins Bett oder aufs Sofa?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben lange, lange darüber diskutiert. Also sie fand ja, ich fand nein. Dann haben wir uns darauf geeinigt, sie darf auf eine bestimmte Decke, weil ich mochte die Haare nicht. Und gerade am Anfang hat sie sich auch manchmal in irgendwelchen Sachen draußen gewälzt. Das fand ich halt auch nicht so schön. Auch für Besuch, nicht jeder ist fröhlich und happy darüber, wenn Hundehaare auf ihm kleben. Aber ich muss zugeben, ich habe etliche Fotos auf dem Handy, wo sie sich irgendwo auf meinen Kopfkissen zusammengekringelt hat oder irgendwo reingekuschelt hat. Und ja, verdammt, sie sah süß aus dabei.
Da habe ich noch ein kleines Geheimnis von Lola. Lola geht Eigentlich sollte sie nicht aufs Bett und auch nicht aufs Sofa. Mittlerweile ist das so ein bisschen eingerissen.
Ja.
Aber tatsächlich nutzen wir auch so eine Hundedecke, wo sie dann drauf darf. Und die geht immer aufs Sofa, wenn wir nicht zu Hause sind.
Ja.
Das erkennen wir dann immer daran, dass die Kissen irgendwie total weggerammelt sind. Aber das macht sie immer.
Das war jahrelang war es so, dass ich sie wirklich nicht in Flagranti erwischt habe, sondern immer nur eine weiche, warme Kuhle mit ein paar Hundehaaren drin vorgefunden habe, wenn ich nach Hause kam. Also, ja, ich kenne das.
Okay, muss ich mir also keine Sorgen machen. Normal. Okay, was fütterst du? Trockenfutter oder was?
Hauptsächlich Trockenfutter, ja. Da habe ich relativ am Anfang eine Sorte ausgemacht, die sie gerne fraß, die sie gut vertragen hat. Und sie hat keine Verdauungsprobleme gehabt, solange das die Basis blieb. Mhm. Also ich konnte sehr viele unterschiedliche Leckerchen füttern, wenn ich nur darauf geachtet habe, dass die Hauptmenge des Futters eben diese Trockenfuttersorte war.
Super, das ist doch hervorragend. Wenn du dir langfristig etwas für das Zusammenleben von Mensch und Tier oder im Speziellen jetzt Hunde, Haustiere wünschen dürftest, auch so gesellschaftlich betrachtet, was würdest du dir wünschen?
Oh, das ist einfach gegenseitige Rücksichtnahme, weil ich gerade draußen immer wieder erlebe, dass Hundehalter recht rücksichtslos sind. Mhm. Also ein Beispiel, wir waren auf der Hundewiese, da haben zufällig ein paar Leute ein Picknick gehabt und gemacht und der Hund rannte drauf und hat alles Mögliche angefressen, umgehauen. Mhm. Ja. Und wenn die Hundehalterin gesagt hätte, oh, das tut mir aber leid, kann ich euch was Neues zum Essen kaufen oder so, wäre die Sache wahrscheinlich innerhalb von 2 Minuten erledigt gewesen. Aber die Hundehalterin schrie und meinte, es wäre eine Hundewiese, was denen denn einfallen würde, da zu picknicken. Die hatten es halt nicht gesehen. Und da kann man einfach freundlich darauf hinweisen, ne? Geht doch bitte auf eine andere Wiese. Die war auch nicht eingezäunt oder so. Und ich glaube, wenn man da freundlich miteinander umgeht, dann wäre es auch viel einfacher, überall die Hunde freilaufen zu lassen. Also wenn wirklich die Leute, die ihre Hunde nicht im Griff haben, die halt so lange an die Leine nehmen, bis die erzogen sind oder bestimmte Situationen mitmachen. Und dann bräuchten wir nicht so viele Regeln. Und dann hätten wir viel mehr Möglichkeiten, unsere Hunde freilaufen zu lassen. Ich bin, wie gesagt, am liebsten ohne Leine unterwegs, aber das ist ja ein Weg dahin. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich Eddie zu mir genommen habe und gesagt habe, so, jetzt ohne Leine, wird schon gut gehen. Wie gesagt, da braucht man Absicherung und Erziehung und so. Und umgekehrt halt auch Rücksichtnahme von den Nicht-Hundehaltern, dass die einfach, wenn ein Malheur passiert und der Tierhalter versucht, das wieder gut zu machen, dass man dann nach einer Lösung sucht. Und nicht steif darauf beharrt, dass irgendwelche Regeln beachtet werden oder nicht. Wenn man es wieder gut machen kann, dann sollte man das tun. Und wenn es wieder gut gemacht wird, dann sollte ich nicht nachtragend sein. Also ist ja so meine Meinung.
Sehr schöne Einstellung. Sehr gut. Letzte Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Dann haben wir ja heute schon einen Buchtipp gegeben. Sag nochmal genau den Titel deines Buches und in welchem Verlag es erschienen ist. Und wenn du noch einen weiteren Buchtipp hast, darfst du den auch gerne raushauen.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Sehr gerne. Also mein Buch heißt Entspannt zum Tierarzt und ist im Kühnaus Verlag erschienen. Ich plane auch noch ein entsprechendes Buch für Katzenhalter zu schreiben, weil auch da kann man unheimlich viel tun, dass es den Katzen beim Tierarzt besser geht. Ansonsten, es ist gar nicht ein einzelnes Buch, sondern eine Autorin, Celina Del Amo. Das ist eine Tierärztin, die sich komplett auf Hundeverhalten spezialisiert hat. Und die hat für alles Mögliche, also für alle möglichen Gelegenheiten Sachen verfasst. Deswegen stehen auch ein paar Bücher von ihr hier. Das sind kleine Übungen für Anfänger. Das sind Spiel- und Spaßkarten, wenn einem nicht einfällt, was man mit seinem Hund machen kann.
Cool.
Bis hin zu Abhandlungen, wo sie wirklich auch Hintergründe beschreibt und ein sehr angenehmer Mensch, der auch sehr angenehm schreibt.
Also vielen Dank für den Tipp.
Als Autorin Celina Del Amo empfehle ich auch in der Praxis immer mal wieder, wenn die Gelegenheit passt.
Super, danke schön. Vielen lieben Dank, Dominique, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und für so viele wertvolle Tipps rund um den entspannten Tierarztbesuch. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir da selbst schon einiges jetzt gemerkt. Und mehr über Dog Royals und Cat Royals und euer Rettungsprogramm, das kann man natürlich im Internet finden. Da werde ich natürlich die Shownotes hier nutzen und da die Links reinstellen. Dort findet man auch alles andere über dich. Ja, in dem Sinne, denk dran, was zu uns gehört, wird beschützt. bleibt achtsam und bleibt liebevoll mit euren Vierbeinern und vielen Dank für das nette Interview. Dankeschön.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit und fürs Zuhören.
Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.